Liebe Gemeinde, vor ein paar Wochen, da haben meine Frau Jana und ich mit unseren Eltern und ein paar von unseren Geschwistern den ersten Geburtstag von unserem Sohn Elia gefeiert. Und es war ein sehr schöner Tag. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Wir haben uns gefreut, uns als Familie zu sehen und einfach die Möglichkeit mal zu haben, Revue passieren zu lassen, was in diesem Jahr so passiert ist. Und für mich war das so eine Gelegenheit, mal zu checken: Ja, krass, das ist schon ein Jahr her, dass der Kleine geboren wurde und dass ich Vater geworden bin. Und ich fand das ganz interessant, weil mir vorher immer alle gesagt haben: Ey, Andi, boah, das ist eine krasse Sache. Also, das wird ein einschneidendes Erlebnis, das verändert dich und man lernt so viel. Und ich hab überlegt: Was habe ich eigentlich gelernt in dem Jahr? Hab ich was gelernt? Und ich habe hin und her gedacht, weil ich dachte, es ist auch irgendwo peinlich, wenn man nichts lernt durch so ein einschneidendes Erlebnis. Und dann sind mir zum Glück zwei Sachen eingefallen. Und ich dachte, die teile ich mit euch. Vielleicht interessiert euch das ja. Genau, und zwar ist mir erstens eingefallen oder ist mir aufgefallen, habe ich gelernt, dass Kinder sich so richtig authentisch und von Herzen freuen können. Jetzt werdet ihr sagen, ah, schon ein bisschen langweilig, kitschige Klischee-Antwort. Das hättest du dir jetzt auch mal eben in 2 Minuten ausdenken können. Aber ich meine es ganz ernst. Ich finde das spannend, wenn man dem Elia so ein Glas Orangensaft gibt. Das ist der Wahnsinn. Also dann leuchten seine Augen und der freut sich mit seinem ganzen Körper und allem, was er hat. Es mag daran liegen, dass das nicht so häufig gibt, aber ich finde es cool. Und ich hatte das Gefühl so, das ist was, was Kinder richtig gut können, was Erwachsene irgendwie verlernen oder nicht mehr so gut können, sich so richtig authentisch und von Herzen freuen. Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt, ob das eine richtige Erkenntnis ist und deswegen habe ich die getestet und am nächsten Tag einfach Jana auch mal ein Glas Orangensaft hingestellt. Und das war cool. Also sie hat gesagt, oh nett, dass du mir Orangensaft bringst. Aber es war schon verhaltener als bei Elia, das muss man sagen. Also da dachte ich, das stimmt, Kinder können sich manchmal besser freuen als Erwachsene. Und ich habe noch eine zweite Sache gelernt, was Kinder dann nicht so gut können wie Erwachsene, habe ich jedenfalls das Gefühl. Vielleicht kennt ihr Kinder, die das richtig gut können. Aber ich dachte so, hey, der Elia, der hat noch manchmal Probleme, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden oder das Wesentliche vom Wesentlichen. Das ist mir auch an dem Geburtstag aufgefallen, weil da kamen natürlich seine Großeltern und haben, wie sich das so gehört, auch Geschenke mitgebracht. Und Elia hat sich, wie sich das gehört, auch darüber gefreut. Aber interessanterweise gar nicht immer so sehr über das, was in den Geschenken drin war, sondern was drumherum war. So der Karton, das bunte Papier, diese Verpackungsmaterial, was man so ploppen lassen kann. Da hat er richtig Spaß dran gehabt. Und ich dachte, boah, ey Junge, du hast es nicht kapiert. Es geht doch um diese Holztiere. Die sind doch das Spannende. Aber da war ja nicht einer Meinung mit mir. Und jetzt könnte man natürlich auch da sagen, hey Andi, mach mal halblang, der Junge ist einfach noch nicht so materialistisch verdorben wie du. Der kann sich an den kleinen Dingen freuen. Ich sage, das ist Quatsch. Beim Schenken geht es doch um den Inhalt, um das, was drin ist und nicht um die Verpackung. Die ganz ordentlichen bügeln die und falten die und benutzen sie nochmal, aber die meisten werfen die gleich wieder weg. Also wie gesagt, wenn man das zusammenfasst, habe ich 2 Dinge im letzten Jahr gelernt. Immerhin. Erstens, Kinder können sich authentisch und von Herzen freuen und haben aber manchmal Schwierigkeiten, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Jetzt kann man sich fragen, warum beginne ich damit eine Predigt? Das ist eine berechtigte Frage. Einerseits wollte ich nochmal subtil darauf hinweisen, dass der Elia Geburtstag hatte. Und wer ihm noch was schenken möchte, kann das tun. Der wünscht sich ein Schlagzeug und ein Mountainbike. Er für die Verpackung und ich könnte mit dem Inhalt was anfangen. Vor allem aber fand ich es ganz interessant, mal so zu checken, also als mir das aufgefallen ist, dass die Jünger manchmal ganz ähnlich wie Kinder sind. Also die können sich von Herzen und ganz authentisch freuen, aber die haben offensichtlich manchmal auch Schwierigkeiten, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und Inhalt und Verpackung auseinanderzuhalten. Mir ist das aufgefallen, als ich den Predigtext für heute mir angeschaut habe. Und da ist die Situation folgende: Da kommen die Jünger gerade von einem Missionstrip zurück. Jesus hatte sie losgeschickt und hat ihnen gesagt: Hey Leute, geht mal auf Reisen und erzählt den Leuten von Gott weiter. Und er ladet die Menschen ein, mit Gott zu leben und auf ihn zu vertrauen. Und er hatte insgesamt 72 Leute losgeschickt. Und das war schon so ein bisschen ein kleines Wunder gewesen, dass sich so viele Leute dafür gefunden hatten, die das gemacht haben, weil Jesus vorher nicht wirklich Werbung für diese Reise gemacht hatte. der hat von vornherein gesagt, passt auf Leute, das ist jetzt keine All-Inclusive-Pauschalreise, was ihr da antretet, das wird hart. Alle, die mitmachen wollen, eine Bedingung, geht ohne Geld und geht ohne Schuhe los. Also es wird eine beschwerliche Reise, ihr geht in Armut und euch werden die Füße wehtun. Und hat sie außerdem gewarnt und gesagt, das könnte sogar ein bisschen gefährlich werden. Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Ihr werdet nicht überall freundlich aufgenommen werden und einige von euch werden das sogar erfahren, dass sie verachtet und hinausgeworfen werden, dort, wo sie gerne hingehen wollen. Davon hatten sich die 72 nicht so richtig abschrecken lassen, sondern waren losgegangen. Und bei der Rückkehr, als sie von dieser Reise zurückkommen, da setzt jetzt unser Predigttext ein, in Lukas 10, Vers 17. Und da heißt es zuerst mal, die 72 aber kamen zurück voll Freude. Das lassen wir mal so stehen. Die kamen zurück voll Freude. Und zuerst ist mir aufgefallen, die Jünger hatten ganz offensichtlich so richtig Spaß an der Sache. Und das trotz der widrigen Umstände, trotz des beschwerlichen Reisestils, der selbst gewählten Armut. Die hatten offensichtlich ganz einfach Freude daran, mit Jesus beziehungsweise auch für Jesus unterwegs zu sein. Und ich finde, da ist die Frage schon mal berechtigt, warum eigentlich? Was macht denen so einen Spaß? Haben die einfach Freude daran, arm zu sein und ohne Schuhe rumzulaufen? Und das kriegt man relativ schnell raus, wenn man den Predigttext weiterliest. Es geht nicht besonders um den Reisestil, sondern mehr um das, was sie erleben. Die kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Was ihnen also Freude macht, den Jüngern, ist ein bisschen das, was sie auf dieser Reise erlebt haben. Sie haben erlebt, ihr Glaube war fassbar geworden, war sichtbar geworden, war, ohne das jetzt das Wortspiel zu ausreizen zu wollen, er war greifbar geworden. Sie hatten erlebt, dass das, was Jesus gepredigt hat, dass das wirklich stimmt. Jesus hatte ja gesagt, das Reich Gottes kommt, das ist nahe. Und sie hatten erlebt, tatsächlich das Böse, das die Menschen gefangen hält, das verliert wirklich seine Macht. Und es muss weichen und die Menschen werden befreit und geheilt. Und sie erleben, dass ihr guter Vater im Himmel, dass Gott ihr guter Vater im Himmel ist, der sie liebt und der ihnen anbietet, in Beziehung mit ihm zu leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann die Jünger echt gut verstehen. Ich finde, das macht Freude, wenn man sowas erlebt. Wenn man etwas mit Jesus erlebt und merkt, da passiert wirklich was, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und den Glauben, den wir irgendwie glauben, der wird ganz praktisch greifbar, der wird fassbar, der wird erlebbar. Deswegen bin ich auch begeistert, wenn ich zum Beispiel zurückkomme von einer, jetzt nicht unbedingt immer von einem Missionstrip, aber zum Beispiel von einer greifbar Veranstaltung in der Stadthalle. Und ich merke, hey, die Freunde, die ich eingeladen habe, die sind wirklich gekommen. Und die haben sich ansprechen lassen und die haben irgendwie jetzt Interesse daran, mehr über den Glauben zu erfahren oder mit Jesus mal so was auszuprobieren und mit ihm loszugehen. Oder wenn ich beim Fußballtreff freitagsabends war im Ostseeviertel und gemerkt habe, dass ich heute für jemanden, der dort zum Fußballtreff kam, nicht nur so ein Mitspieler war, sondern jemand, der durch die Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht, wie er mit ihnen redet, den Jugendlichen dort zeigen konnte, dass sie wirklich von Gott geliebt sind. Oder eine andere Form, wo ich Glaube so richtig fassbar erlebe, ist, wenn wir eine Lobpreiszeit haben, wenn ich die von mir aus auch leite und ich erlebe, ich konnte heute mit der Musik dabei helfen, dass die Menschen so richtig in die Anbetung reinkommen und dass sie mit ganzem Herzen zu Gott singen und ihm die Ehre geben. Das macht irgendwie Freude, das sind Highlights in meinem Glauben auf dem Weg mit Jesus. Und machen für mich den Glauben so richtig praktisch erfahrbar. Und ich glaube, das ist eine coole Sache, denn wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kann es eben vorkommen, dass das nicht dauernd in regelmäßigen Abständen solche Highlights gibt und wir immer wieder auch das Gefühl haben, wir sind eigentlich tatsächlich nur ohne Geld und ohne Schuhe unterwegs. Und es wird sehr strapaziös. Und Jesus hat uns da wohin geschickt, wo wir gar nicht so genau wissen, warum wir das machen und es macht einfach keinen Spaß. Und ich glaube, wenn solche Phasen eintreffen und wenn das vorkommt, dann ist es wichtig, sich immer mal wieder daran zu erinnern und zu überlegen, warum wir eigentlich unterwegs sind und was uns motiviert. Und ich habe gedacht, das können wir heute noch mal machen und deswegen würde ich euch einladen, euch einfach mal einen Augenblick Zeit zu nehmen und mal eurem Nachbarn zu sagen, was euch so richtig Freude macht, mit Jesus unterwegs zu sein oder am Glauben. Oder wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht, ob ich mit Jesus unterwegs sein will oder ob ich das überhaupt bin, dann frag doch deinen Nachbarn einfach mal kurz, warum er oder sie das macht und was ihm so richtig Freude bereitet. Auf geht's, nehmt euch 2 Minuten. Das waren so ungefähr 2 Minuten. Es ist schön, dass ganz offensichtlich einiges zu besprechen und zu erzählen habt. Das freut mich, denn ich finde, eigentlich ist es ja keine ganz unriskante Frage, einfach mal so in der Predigt zu stellen. Es kann ja sein, dass tatsächlich hoffentlich einige da sind, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, ob ich mit Jesus unterwegs bin oder sein will. Und falls das auf dich zutrifft, dann schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass es für dich interessant war zu erfahren, warum dein Nachbar gerne mit Jesus lebt, warum er Freude daran hat. Aber es kann ja auch sein, dass du sagst, hey, ja, das ist schon so, dass ich das schon lange und bewusst mache, mit Jesus zu leben. Ich finde das total wichtig. Aber dass du trotzdem nicht so richtig wusstest oder lange überlegen musstest, was du jetzt deinem Nachbarn erzählen kannst. Denn das Leben mit Jesus ist eben nicht immer nur Freude und nicht immer nur Euphorie, Begeisterung und Spaß, sondern im übertragenen Sinne eben häufig auch dieses Reisen ohne Geld und ohne Schuhe. Ziemlich beschwerlich und nicht immer spektakulär, so wie bei den Jüngern, die sagen, hey Jesus, kannst du dir gar nicht vorstellen, selbst die Dämonen konnten wir irgendwie austreiben und so. Aber wir erleben das eben nicht, dass das tagtäglich so spektakulär wird, sondern immer wieder auch das Gegenteil, dass sich trotz großem Engagement eben niemand einladen lässt zu greifbar in der Stadthalle. Oder dass, wenn sich jemand einladen lässt, er hingeht und sagt, ah, du, fand ich alles nicht so geil, was ihr da gemacht habt. Oder wenn wir im Ostseeviertel uns einsetzen für Kinder und Jugendliche und lange und mit viel Engagement dabei sind und dann irgendwann realisieren, dass sich so ein geborgenes Zuhause einfach nicht ersetzen lässt und dass alles Reden und Handeln von Gottes Liebe irgendwie nicht bis zum Herzen durchdringt, weil dieser Jugendliche einfach gar nicht weiß, wie sich wirklich geliebt sein anfühlt. Und dann bleibt es wirklich häufig ein Reisen ohne Schuhe. Oder wenn wir trotz viel Üben und Vorbereiten und Proben in der Musik dann eben beim Singen im Gottesdienst wirklich irgendwie nur beim Singen stehen bleiben und nicht erleben, wie unsere Lieder wirklich zu einem Gebet werden und wir merken, hey, wir singen jetzt tatsächlich zu Gott, sondern wir uns mehr damit beschäftigen, ob uns das Lied jetzt gefällt oder ob das theologisch voll unser Ding ist. Und dann ist es immer wieder frustrierend. An solchen Tagen kann die Freude an Nachfolge und Mitarbeit schon mal abhanden kommen. Mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dann frage ich mich, warum mache ich das eigentlich? Warum reise ich eigentlich ohne Geld und ohne Schuhe durch die Gegend? Oder konkreter, was soll das Ganze? Warum treffen sich Studenten jeden Mittwochmorgen um 7 Uhr zum Beten? Haben die noch nie was vom Studentenleben gehört? Warum nehmen wir uns bei Greifbar in der Stadthalle so viel Zeit, so viel Geld, so viel Engagement in die Hand, um da so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, als wenn wir sonntags nichts Besseres zu tun hätten, als Dinge durch die Gegend zu fahren, aufzuräumen, zu organisieren, vorzubereiten und bis spät abends das Ganze dann immer noch zu reflektieren? Warum trifft sich das L-Team, das Offel-Team und ganz viele Hauskreise regelmäßig nach Feierabend? Haben die alle keinen Bock auf ihre Familien oder mal einen trinken zu gehen oder auf Sport oder was man sonst mit seinem Feierabend anstellen könnte? Warum gehen wir freitags abends zum Fußball, obwohl es wirklich, ich kann das aus erster Hand bestätigen, völlig dem Zufall überlassen bleibt, ob das, was wir da machen, wirklich nach Fußball aussieht oder einfach wirklich wildes Rumgebolze wird? Oder eben zur Teenie-Stunde, auch wenn das nicht immer eine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung ist oder es wenigstens spaßigere Dinge für freitagsabends gäbe. Ich glaube, in dieser Gemeinde gibt es eine ganze Menge Aktivitäten, die man alle auf diese Weise hinterfragen könnte und sich fragen könnte, warum machen wir das? Und ich glaube, die Antwort ist immer dieselbe. Weil Jesus uns berufen hat und weil er uns ausgesandt hat, genau das zu tun. So wie diese 72 Jünger, die da zurückkommen und voll Freude begeistert erzählen, was sie erlebt haben. Weil Jesus uns berufen hat und weil er uns ausgesandt hat und weil es ein Privileg ist, mit ihm und für ihn unterwegs zu sein. Das muss man sich mal vorstellen und in Relation setzen. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen mal von meinen sehr unrealistischen und tatsächlich lächerlichen Träumen erzählt. Unter anderem, dass Joachim Löw mich anruft und in die Nationalmannschaft einlädt. Aber wenn man sich das jetzt mal konkret vorstellt, und ich mache das regelmäßig, wenn das jetzt vorkäme und dann wird das Telefon klingeln und dann wäre Joachim Löw dran und sagt, Andi, pass auf, der Toni Kroos, der bringt es nicht mehr für die EM, da brauchen wir wen anders, einen frischen Wind, und da habe ich an dich gedacht, dann würde ich natürlich sofort zusagen, auch ohne Bezahlung, und ich würde ab jetzt Urlaub nehmen oder einen Job kündigen, einfach um mich vorzubereiten auf dieses große Projekt, weil es einfach ein Privileg wäre, für Deutschland zu spielen und an so einem großen Ziel wie dem Europameisterschaftsziel mitarbeiten zu dürfen. Oder wenn John Mayer eine Mail schreibt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist einer meiner Lieblingsmusiker, und wenn er eine Mail schreiben würde, weil er denkt, hey, Gitarre spielen und singen auf einmal, das ist schon, also ist auch viel. Und dann schreibt er mir vielleicht, du, auf der nächsten Tour, da würde ich mich schon gerne mehr auf Singen konzentrieren, vielleicht könntest du ja Gitarre spielen. Ich würde sofort antworten und sagen, klar, bin dabei, kannst dich auf mich verlassen. Das wäre einfach ein Privileg, mit so genialen Musikern auf der Bühne zu stehen. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie viel größer eigentlich das Privileg ist, mit und für den lebendigen Gott unterwegs sein zu dürfen und mitzuarbeiten an seiner Sache und das, was er vorhat, Menschen einzuladen, diesem Gott zu vertrauen und zu erleben, wie er echtes Leben schenkt. Ich glaube, das ist größer als jede Tour und jeder Titel, weil das einfach das Leben von Menschen verändert, und zwar für immer. Das, was wir da machen, wofür wir ausgesandt sind, das hat Ewigkeitswert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer 92 Europameister geworden ist. Und das war eine Riesensensation, das war Dänemark. Das war ein Riesending, aber das hat jetzt jeder vergessen, fast jeder, außer die Dänen. Und so ein Konzert, da hat man noch ein paar Tage eine ganz gute Erinnerung dran, aber ob das Ewigkeitswert hat, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind und für seine Sache uns einsetzen, dann ist das ein Riesending. Und deswegen machen wir das bei Greifbar, weil es eben ein Riesenprivileg und eine große Freude ist, dass Jesus uns bei seiner Sache dabei haben will. Dass er uns nicht nur beruft, sondern uns für würdig hält, dabei mitzumachen, und weil er vor allem davon ausgeht, dass wir dabei mitmachen können und dass es einen Unterschied macht. Dass es sich wirklich lohnt, wenn jeder Einzelne von uns dabei ist. Das ist auch der Unterschied zu Yogi und John Mayer. Wenn Yogi mich wirklich einladen würde, wird das nichts daran ändern, dass ich immer noch knapp 22 Sekunden auf 100 Meter brauche und dass mir der Ball häufiger verspringt, als ich das zugeben würde. Und selbst wenn ich bei John Mayer in der Band E-Gitarre spielen würde, müsste ich trotzdem auf die paar Akkorde zurückgreifen, die mir mein Jugendleiter irgendwann mal beigebracht hat. Aber wenn Jesus uns beruft und aussendet, dann macht das einen Unterschied. Dann stattet er uns auch aus mit allem, was wir brauchen, damit sich unsere Mitarbeit an dem, wofür er uns gebrauchen will, auch lohnt. Wir sehen das, wenn wir den Predigttext weiterlesen. Da kommen die Jünger eben begeistert zurück und dann antwortet Jesus ihnen und sagt, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Jesus sagt also, Freunde, was ihr da erlebt habt, das überrascht mich überhaupt nicht, kein bisschen. Wenn ich euch losschicke, dann doch nicht, ohne euch die notwendige Ausstattung für das mitzugeben, wozu ich euch berufen habe. Wenn ich euch ohne Schuhe losschicke, dann sorge ich auch dafür, dass euch die Schlangen und Skorpione da jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen. Und wenn ich euch auftrage, Menschen einzuladen, auf Gott zu vertrauen und sie von allem, was sie gefangen hält, zu befreien, dann gebe ich euch auch alles mit, was ihr braucht, um das zu tun, diesen Auftrag auszuführen. Und ich glaube, bei uns in der Gemeinde, da ist es ganz ähnlich. Da ist es nicht anders. Denn Jesus hat uns berufen, Licht zu sein im Ostseeviertel und Menschen dort in Wort und Tat seine Liebe weiterzugeben. Und deswegen gibt es in unserer Gemeinde Menschen, die Jesus ausgestattet hat mit Liebe, mit Geduld, mit Durchhaltevermögen, mit Freude an der Arbeit dort, mit Liebe für die Jugendlichen, für die Kinder, für die Familien, die dort wohnen. Und Jesus hat uns auch berufen, den Menschen in Greifswald sein Wort weiterzugeben und sie einzuladen zu einem Leben mit ihm. Und deswegen hat er Menschen in unserer Gemeinde ausgestattet. und hat ihnen Gaben gegeben, sowas wie Organisationstalent, musikalische Gaben, die Fähigkeit, Theater zu spielen, zu predigen, Technik zu bedienen, einzuladen, für eine herzliche Atmosphäre zu sorgen, damit genau das passiert, unter anderem eben bei Greifbar in der Stadthalle. Jesus hat uns berufen, uns in der Nachfolge auf dem Weg mit ihm gegenseitig zu ermutigen und gemeinsam Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Und deswegen hat er Menschen ausgestattet mit der Gabe der Gastfreundschaft und dem Talent, Beziehungen zu pflegen und zu bauen und mit der Fähigkeit, andere zu ermutigen und mit der Freude am Gebet, damit genau das passiert, unter anderem in unseren Hauskreisen und bei Greifbar Plus hier. Und ich glaube, wo diese Dinge passieren, wo das passiert, dass Liebe Gottes weitergegeben wird, dass Menschen eingeladen werden, dass wir uns ermutigen in der Nachfolge, da passiert im Grunde das, was die Jünger auf ihrem Missionstrip erlebt haben. Es muss vielleicht nicht immer so eine ausgewachsene Dämonenaustreibung sein. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat, also ich kann da jetzt nichts von berichten. Aber wo Menschen von der Liebe Gottes hören und sich zu einer Beziehung mit ihrem Vater im Himmel einladen lassen oder wo sie immer wieder neu gestärkt werden in ihrem Glauben, da wird genau das deutlich, was die Jünger erlebt haben. Dass alles weichen muss, was uns Menschen gefangen hält und uns daran hindert, das Leben zu erleben und zu leben, für das wir geschaffen wurden, in Beziehung mit Gott. Und ich glaube, wo das passiert, wo wir das ganz greifbar erleben, da wächst die Freude und Begeisterung für den Glauben, weil eben fassbar wird, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat. Liebe Gemeinde, die Bianca hat es gerade am Anfang schon gesagt, der Sommer ist vorbei, der Herbst hat begonnen und das bedeutet für uns auch, die neue Saison hat angefangen, im übertragenen Sinne. Spätestens wenn das Wintersemester losgeht, dann legen wir wieder richtig los. Und ich will uns ermutigen, dass wir mit dem Ausblick auf diese Freude und auf diese Begeisterung, die das macht, wenn wir erleben, dass das stimmt, was Jesus sagt und dass er Leben verändert, dass wir mit dieser Freude in die neue Saison starten. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich muss ehrlich zugeben, und das ist jetzt kein so ein Predigtkniff, der einfach sagt, mir geht's genauso, sondern ich habe häufig Sorgen im Blick nach vorne. Mir fällt das nicht leicht, so mit Begeisterung und Euphorie nach vorne zu schauen. Ich frage mich dann, wird das nicht alles zu viel? Schaffe ich das? Werde ich den Erwartungen, die an mich gerichtet werden, auch in der Mitarbeit, überhaupt gerecht werden können? Und wie kriege ich das alles organisiert? Und wenn ich so denke und in dieser Blickrichtung drin bin, dann liegt die Konzentration bei mir immer wieder neu auf diesem Reisen ohne Geld und ohne Schuhe. Und dann sehe ich nur die Strapazen und den Stress und frage mich, was das soll und wie das klappen kann. Deswegen wollte ich uns nochmal dran erinnern. Jesus schickt uns nicht nur ohne Geld und ohne Schuhe los, sondern er gibt uns im übertragenen Sinne auch die Macht, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten. Leben mit Jesus und mit ihm unterwegs zu sein, das bedeutet nicht nur Opfer zu bringen und Dinge zu entbehren und sich einzusetzen, ohne dafür was zurückzubekommen, sondern vor allem bedeutet das, ausgestattet zu werden dafür, wofür er uns berufen hat. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, hey, ist nett, dass du uns daran erinnern willst und ist vielleicht auch ganz gut, so eine motivierende Sache zum Beginn der neuen Saison. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich im konkreten Fall gemeint bin, ob das auf mich überhaupt zutrifft. Es gibt hier mit Sicherheit viele, die nicht nur berufen, sondern auch ausgestattet und begabt sind, aber bei mir kann ich das nicht so richtig feststellen. Und ich glaube, das ist gar nicht selten so in engagierten und aktiven Gemeinden. Da gibt es dann so viele begabte Menschen, die so viele verschiedene Dinge so wunderbar gut können, dass andere sich fragen, ob sie überhaupt begabt sind. Weil sie sich sagen, hey, ich kann weder schauspielern noch organisieren, Beziehungen bauen, Präsentationen schreiben, predigen, Musik machen, begrüßen, einladen, Stühle stellen oder kochen. Ich kann weder gut mit Kindern noch mit Alten, weder mit Familien noch mit Singles. Ich bin kein besonders guter Beter. Ich hasse es, Fußball zu spielen und mein WG-Zimmer sieht so übel aus, dass ich da nicht mal einen Hauskreis hin einladen würde. Womit um alles in der Welt soll ich von Jesus ausgestattet worden sein? Wie soll ich etwas beitragen zu dem, wozu unsere Gemeinde berufen ist? Wenn du dich das ernsthaft fragst, dann hätte ich als erstes mal eine Rückfrage an dich. Warum hast du es, Fußball zu spielen? Scherz, das kann ich sogar nachvollziehen. Es gibt Leute, die so denken. Aber mal ernsthaft, ich glaube, wenn du wirklich so von dir denkst und das Gefühl hast, Jesus kann dich nicht gebrauchen, dann schau dir mal an, mit welchen Pfeifen er schon Dinge durchgezogen hat und welchen Menschen Gott schon Geschichte geschrieben hat. Und jetzt sagst du vielleicht, wenn du ab und an mal in einem Gottesdienst warst, ach komm, hey, das kenne ich schon alles. Jetzt kommt diese typische Liste von Mose, der war introvertiert, und Lea, die war nicht besonders hübsch, und Jesaja ist ab und an nackt durch die Gegend gelaufen, und die hat Gott alle gebraucht. Aber was bringen mir Geschichten und Personen von vor über 2000 Jahren? Und wenn du so denkst, dann bitte ich dich, lern doch auch mal die Leute heute kennen, von denen du denkst, dass sie besonders begabt sind und Gott sie auf besondere Art und Weise gebrauchen möchte und das auch tut. Lern die mal näher kennen. Von mir aus auch hier in der Gemeinde oder sonst wo dir solche Leute schon mal aufgefallen sind. Und dann wirst du schnell feststellen, wenn du die näher kennenlernst, dass die auch alle nur mit Wasser kochen. Und dass die alle mindestens genauso viele Schwächen haben wie du. Vielleicht an anderen Stellen, aber trotzdem. Und Gott möchte sie trotzdem gebrauchen und gebraucht sie und möchte auch dich gebrauchen. Denn ich glaube, entscheidend ist nicht, was du kannst, sondern was der kann, mit dem du lebst und der in dir lebt. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kommt er überall dorthin mit, wohin du gehst. Und das macht den Unterschied. Und zwar den Unterschied für das, wofür unsere Gemeinde berufen ist. Denn dann kommt Jesus mit in deine Uni, ins Ostseeviertel, hier sonntags zu Greifbar Plus, in deinen Hauskreis, in deine Familie und auch mit an den Schreibtisch, wenn du alleine zu Hause im Zimmer sitzt. Entscheidend ist nicht, was du kannst oder zu können meinst, sondern was der kann, der in dir lebt. Denn er macht den Unterschied. Er verändert alles, nicht wir oder das, was wir besonders gut können oder zu können meinen. Er spielt die Hauptrolle. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, die Jünger haben das für einen Augenblick vergessen. Deswegen müssen wir all das, was wir gerade lang und im Detail besprochen haben, nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Wie gesagt, die Jünger, die können sich ganz authentisch und von Herzen freuen, und das machen sie auch darüber, dass sie die Dämonen austreiben konnten. Aber genau wie die Kinder haben sie manchmal Schwierigkeiten, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und die Verpackung und den Inhalt zu trennen. Schauen uns nochmal ihre Freude an, als sie gerade von ihrem Missionstrip nach Hause kommen. Da sagen sie ja: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. So nebenbei in deinem Namen. Ich muss ehrlich sagen, das kommt mir, wenn ich das so lese, so ein bisschen vor wie frommes Bragging, so ein bisschen frommes Angeben. Und das geht auch heute noch, das klingt dann ungefähr so. Wenn man dann sagt: Hey, preis den Herrn. Ich bin gerade von einer Greifbar Stadthalle-Veranstaltung zurückgekommen, und ihr könnt es euch nicht vorstellen, die Freunde, die ich eingeladen habe, die sind wirklich gekommen und die wollen jetzt auch zum Glaubenskurs. Oder so: Hey, ich danke Jesus so für den letzten Fußballtreff, denn ich durfte erleben, dass ich für die Leute, die da waren, nicht nur ein Mitspieler war, sondern irgendwie jemand, der ihnen an der Art und Weise, wie ich mit ihnen umgegangen bin, zeigen konnte, dass Gott sie liebt. Oder so: Ich freue mich so sehr, dass Gott es mir geschenkt hat, dass ich heute mit meiner Musik dazu beitragen durfte, dass die Gemeinde in die Anbetung geführt wurde. In den Sätzen kommt dann Jesus schon irgendwie vor, aber die Hauptrolle spiele ich. Und was ich so beitragen kann zum Reich Gottes und wozu Gott seine Gemeinde so berufen hat. Und bei den Jüngern war das, wie gesagt, ganz ähnlich. Irgendwie hatten sie erlebt, dass die Geister im Namen Jesu ihnen untertan sind, aber was sie wirklich interessiert und betonen wollten, war, dass sie ihnen untertan waren. Sie hatten so ein bisschen vergessen, wer die Hauptrolle spielt und auf wen es ankommt. Und ich glaube, das ist nicht ganz unproblematisch. Denn es gab schon mal jemanden, der das vergessen hat, auf wen es ankommt und wer die Hauptrolle spielt. Und das spricht Jesus in diesem Teil ganz kurz an. Genau, das sehen wir hier. Jesus spricht das kurz an, aber interessanterweise direkt nachdem die Jünger so euphorisch zurückkommen und sagen: Schau mal, Jesus, wir konnten die bösen Geister austreiben. Da sagt Jesus: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Und jeder Exeget weiß natürlich, da geht es jetzt nicht darum, sie nochmal zurechtzuweisen, sondern er sagt ihnen: Ich weiß, warum ihr die Geister austreiben könnt, weil der Satan seine Macht verloren hat. Aber es ist schon ganz interessant, dass das die erste Reaktion ist auf das fromme Bragging der Jünger. Es lohnt sich in der Regel nicht, sich mit dem Satan, mit Teufel und Dämonen auseinanderzusetzen. Das führt meistens ins Spekulative und ist nicht wirklich sinnvoll. Und ich möchte auch nicht lang mit euch über die Herkunft des Bösen philosophieren. Aber es gibt so eine Form von Legendenbildung und ein paar biblische Hinweise darauf, dass der Satan ein Engel Gottes war, der nicht anerkennen und nicht wahrhaben wollte, dass Gott die Hauptrolle spielt und nicht er. Und der von einem Mitarbeiter, von einem Boten, von einem Engel Gottes dann zu seinem Widersacher wurde, zu einer Macht, die das Gute, das Gott geschaffen hat, zu zerstören versucht. Wie gesagt, das muss uns nicht länger interessieren, weil das dem Bösen viel zu viel Aufmerksamkeit und Ehre gibt, aber vielleicht können wir davon lernen, dass es nicht gut bzw. ziemlich problematisch ist, zu vergessen, wer die Hauptrolle spielt. Das ist wie Geschenkpapier und Inhalt zu verwechseln. Deswegen sagt Jesus seinen Jüngern auch: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Übersetzt für uns bedeutet das: Freut euch nicht darüber, wie toll ihr predigen, singen, Beziehungen bauen, Menschen helfen, organisieren, Gastfreundschaft üben und so weiter und so fort könnt. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jetzt könnte man sich fragen, warum sagt Jesus das? Warum weist er seine Jünger, warum weist er uns so harsch zurecht? Ist es nicht Grund zur Freude? Ist es nicht wirklich schön zu erleben, dass da was passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Wenn der Glaube greifbar, wenn er erlebbar, wenn er sichtbar wird? Wenn wir merken, hey, das, was wir glauben, das stimmt, weil wir haben hier einen ganz praktischen Beweis. Jesus hat gesagt, mein Wort kommt nicht leer zurück und dann kommt da jemand tatsächlich zum Glauben. Dann merken wir doch, dass es stimmt. Ich glaube, dass das ein Grund zur Freude ist, dass das eine geniale Sache ist, wenn wir sowas erleben und Highlights im Glauben mitbekommen. Aber ich glaube, das ist letztlich nur das Geschenkpapier um das eigentliche Geschenk herum. Und über schönes Geschenkpapier darf man sich auch freuen. Aber man muss wissen, am Ende falten nur die ganz Ordentlichen das und die meisten schmeißen es gleich weg und die, die es falten, beim zweiten Mal dann halt. Das Zeug wird weggeworfen, denn im Kern geht es eigentlich um das richtige Geschenk, da geht es um den Inhalt. Und der Kern unseres Glaubens ist nicht, was wir können und womit wir ausgestattet wurden. Auch nicht, was wir alles bewirken und erleben im Glauben und wo wir merken, dass wir einen Unterschied machen. Der Kern unseres Glaubens ist nichts, was wir tun, sondern etwas, was an uns getan wurde. Etwas, das uns geschenkt wurde. Unsere Namen sind im Himmel geschrieben. Wir gehören zu unserem himmlischen Vater und dürfen in Beziehung zu ihm leben, und zwar in Ewigkeit. Und zwar völlig unabhängig davon, wie schön dieses eigentliche Geschenk eingepackt wurde und mit wie vielen Gaben und Talenten wir ausgestattet wurden. Ich glaube, wenn wir die Freude am Glauben von dieser Verpackung abhängig machen, dann wird Freude in unserem Leben ein ziemlich unstetiger Gast sein, denn Highlights passieren nicht dauernd und die Verpackung wird irgendwann abgerissen. Wenn aber der Grund unserer Freude und die Basis dessen, warum wir uns freuen und zu Jesus kommen und sagen, hey Jesus, wir sind voll gut drauf, beziehungsweise wir können uns richtig freuen, die Tatsache ist, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er für uns einen Zugang zum Vater im Himmel geschaffen hat und wir darauf hoffen dürfen, in Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann kann nichts den Grund unserer Freude antasten. Deswegen, lasst uns wie die Kinder lernen und so richtig und von Herzen authentisch zu freuen. Auch in der neuen Saison, auch wenn es wieder losgeht, wenn Jesus uns losschickt. Aber lasst uns auch nicht vergessen, was Verpackung und was Inhalt ist. Amen.